Börsenradio Network AG. News aus Österreich. Das Vorstandsinterview.
Christoph Boschan, CEO der Wien-Prager Börsengruppe.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio, Europas Börsenradio Nummer 1. Herr Boschan, ich habe die Tage eine Werbung gesehen. 100 Jahre Weltspartag. Das geht zurück auf den First International Thrift Congress. Damals kamen in Mailand, das war der Oktober 1924, auf Einladung der Cassa di Risparmio di Milano, insgesamt 350 Delegierte aus 27 Ländern zusammen, also vor 100 Jahren. Ja, welche Bedeutung hat dieser finanztechnische Saurier heute denn noch?
Also ich glaube, historisch ist das gut zu erklären. Wir sind in den 20er Jahren Ende einer wirklich großen, großen Industrialisierungshistorie, dann der vergangenen 50 bis 70 Jahre im alten Europa. Der Massenwohlstand steigt in beispiellosem Ausmaß. Es gibt tatsächlich auch Mittel zum Sparen, und dass man es dann facilitiert und auch in die Breite der Bevölkerung trägt mit solchen Hinweisen und Tipps, ist nur normal. Allerdings, ich glaube, mittlerweile ist es doch eine kleine Bürde geworden auch, weil das Sparen, naja, auf Sparbüchern oder mit Zinsprodukten zwar ein erster Ansatz sein kann und richtig sein kann, aber wer langfristig substanzielle Renditen oberhalb der Geldentwertung erzielen will, der hat damit nicht das richtige Instrument. Und das ist insofern ja eine ebenso große historische Tragik, dass ja der Weltspartag sozusagen nicht längst dann, naja, mindestens nach dem Zweiten Weltkrieg zum Weltinvestitionstag wurde. Andere Volkswirtschaften, die das ja erkannt haben und sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst für eine eigenkapitalorientierte Anlage entschieden haben, also die Aktienanlage, wie das bei den USA zum Beispiel auch mit großem politischen Willen der Fall war. Naja, die zeigen, wo dann die Unterschiede liegen, und die Vermögen sind dort entsprechend auch gewachsen. Die Aktienanlage ist die einzige Anlage, die substanzielle Renditen überhalb der Inflationsrate bringt.
Also aus Sparen wird investieren. Wo liegt jetzt da genau der Unterschied?
Naja, das ist der klassische Unterschied eigentlich zwischen dem Eigenkapitalinvest und dem Fremdkapitalinvest. Also die klassische Unterscheidung zwischen einer Miteigentümerschaft und einem Kredit geben. Denn wenn Sie jemandem Geld zur Verfügung stellen und der das verzinst, dann sind Sie eben auf der Fremdkapitalseite, dann kreditieren Sie den und der verspricht Ihnen, das zurückzuzahlen, den Betrag zurückzuzahlen, plus eines überwiegend am risikoorientierten Zinssatzes. Und wenn Sie auf der Eigenkapitalseite, der Equity-Seite, der Aktienseite investieren, dann werden Sie schlicht Mitunternehmer. Hier gibt es keinen Rückzahlungsanspruch, aber es gibt natürlich die Miteigentümerschaft. Man partizipiert also an der Wertsteigerung des Unternehmens, und zwar unmittelbar, und an einer Dividende, die ausgeschüttet wird. Und eins muss man ganz grundsätzlich verstehen, das ist eigentlich die Grundlektion des Investierens. Man muss diese historische Wahrheit erstmal kennen, nämlich, dass Eigenkapitalrenditen langfristig doppelt so hoch sind wie die Fremdkapitalrenditen. Das muss man einmal im Leben grundsätzlich verstanden haben. Und dann versteht man auch, dass die Aktienanlage langfristig die sicherste und renditeträchtigste Anlage ist. Kurzfristig schwankt sie natürlich, aber sie schlägt langfristig jede andere Anlageform. Die globale historische Aktienrendite liegt inflationsbereinigt jetzt immer, ganz wichtig, bei 5%. Diejenige der Anleihen guter Bonität liegt bei ungefähr 2% hundertjährig. Das Gold, naja, 0 bis 2%, je nach Marktphase, und die Preisverstellung gibt es ja erst seit 50 Jahren richtig belastbar. Dann, was haben wir noch? Die Rohstoffe mit auch so 0 bis 1% hundertjährig oberhalb der Inflationsrate. Ach so, und dann vielleicht noch die Immobilien als breit investierbare Anlageklasse mit einer hundertjährigen inflationsbereinigten Durchschnittsrendite von 2%. Jetzt finden viele das immer schockierend, diese niedrigen Zahlen. Ja. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das haben wir an der Stelle gar nicht zu bewerten, denn die Kernaussage, die muss hängen bleiben bei jedem. Aktien schlagen langfristig alles um mindestens das Doppelte. Das muss man einmal verstanden haben. Und dann muss man sich nur noch ein Instrument suchen, wie man sich diese Rendite erschließt.
Haben die Menschen das verstanden? In der Gänze, auch in der Tiefe. Wie sieht es aus mit der Aktienanlage, mit dem Wertpapierbesitz der österreichischen Anleger? Wie sieht es da momentan ganz aktuell aus?
Ja, die Leute beginnen das zunehmend zu verstehen und wir erheben den Wertpapierbesitz in Österreich ja immer wieder und regelmäßig und da ergibt sich, dass ungefähr jede vierte Österreicherin, jeder vierte Österreicher Kapitalmarktprodukte hält. Das können dann Kapitalmarktprodukte aller Art sein, also Fonds, Anleihen, ETFs, Aktien. Und innerhalb des Anlageuniversums wächst die Aktienquote durchaus. Also es gibt vielleicht eine Tendenz, noch keinen, ich weiß nicht, ob man schon von einem Trend sprechen kann, dass die Leute das erkennen und insbesondere sich, wie gesagt, die historisch doppelt so hohen Eigenkapitalrenditen auch erschließen wollen.
Also die Aktie schlägt alle anderen Anlageklassen um mindestens das Doppelte. Das ist Ihre Botschaft. Das wäre doch dann eigentlich für die private Altersvorsorge eine gute Sache. Warum und welche Voraussetzungen müssen da geschaffen werden?
Für die Altersvorsorge, weil es hier um lange Anlagezeiträume geht und um die geht es, fließen der doppelt so hohen Eigenkapitalrenditen. Ich glaube, das ist heute weit bekannt, dass es eben wenig Anlagezeiträume gibt, meistens so über anderthalb Jahrzehnte, wo Aktien nicht besser performt haben als jede andere Anlageklasse. Und insbesondere Pensionskassen, aber auch private Pensionsfonds aller Art sind natürlich in der Lage, auch mit einer entsprechenden Liquiditäts- und Anlagepolitiksteuerung kurzfristige Schwankungen auszugleichen. Und genau dafür wäre es das Richtige. Wer langfristig an globales Wirtschaftswachstum glaubt, und ich denke, das tun wir, und das ist die gemeinsame historische Erfahrung, dass es langfristig substanzielles Wirtschaftswachstum gibt in der Weltwirtschaft. Naja, das ist übrigens auch die einzige Wahrheit am Markt, auf die man sich verlassen kann. Ja, anders als die Spekulanten, die ja meinen, sie müssen den Markt timen, sie müssen bestimmte Industrien aussuchen, bestimmte Einzeltitel aussuchen, eine bestimmte Portfoliozusammenstellung betreiben. All das ist durchaus auch Investition, aber es ist eben doch risikobehaftet, weil ich muss die richtigen Ein- und Ausstiegspunkte treffen, ich muss die richtigen Industrien auswählen, die richtigen Regionen, die richtigen Größenordnungen von Firmen. All das sind schwierige Fragen, glaube ich, für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Kann man sich aber all dem entledigen mit einer ganz einfachen Strategie. Und das ist natürlich das breit gestreute, im besten Fall Weltportfolio, langfristig, lebensbegleitend mit einem Aktiensparplan betrieben. Und dann werden aus kleinsten Beträgen wirklich größte Summen. Dafür braucht es allerdings dringend die richtigen Rahmenbedingungen, ja. Das betrifft ja Deutschland genauso wie Österreich, nämlich endlich die steuerliche, ja, ich würde es wirklich so zuspitzen, die steuerliche Diskriminierung der Aktienanlage durch Private zu beenden. Denn ja, das ist wirklich eins der Rätsel unserer Zeit, dass sich da ein Narrativ aufgebaut hat, dass Kapitalerträge so gering besteuert seien. Und dass insbesondere die Arbeitseinkommen gegenüber den Kapitaleinkommen in der Besteuerung diskriminiert werden. Es ist nämlich genau umgekehrt. Und hier bitte ich wirklich, das auch in die Breite zu tragen durch alle und dagegen zu halten, wann immer Sie diesen Quatsch hören, dass Kapitaleinkommen nicht genügend besteuert würden. Weil wie sieht denn die Realität aus der Privatanlegerinnen und Privatanleger? Naja, die investieren erstens aus versteuerten Arbeitseinkommen. Da wird die erste Steuer fällig. Dann werden Sie Mitunternehmerinnen, Mitunternehmer im Unternehmen. Dann wird dort Körperschaftssteuer fällig. Aus den körperschaftsbesteuerten Gewinnen werden dann Dividenden ausgeschüttet, die nochmal mit 26 beziehungsweise in Österreich 27,5% besteuert werden. Also worauf ich hinaus will, das ist wirklich ein großer, großer Quatsch und ein großes Propagandawerk, dass die Kapitalerträge so gering besteuert seien. Es ist im Gegenteil eine Riesensteuereskalation entlang dieser Investmentreise von Privatanlegerinnen und Privatanleger. Erst investieren aus versteuerten Arbeitseinkommen, dann körperschaftsbesteuert, dann aus körperschaftsbesteuerten Profiten nochmal Kapitalertragssteuer. Also das summiert sich auf. Allein wenn Sie jetzt die Körperschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer nehmen, sind Sie ja schon bei 50%. Ja? Also da sind wir beim normalen Spitzensteuersatz bei der Lohnsteuer. Jetzt wissen Sie, den bezahlen ja wenige Prozent der Arbeitnehmerschaft. Ich glaube, ich weiß nicht, wo wird der durchschnittliche Lohnsteuersatz liegen? Irgendwo bei 13-17%. Ich weiß es nicht, ja. Also, und dann wird klar, was hier eigentlich diskriminiert ist. Und da braucht es Erleichterungen. Und Deutschland hat sich ja auf den Weg gemacht jetzt mit der aktuellen Diskussion dieses Pensionskontos. Wir waren in Österreich Und das ist insofern bitter. Wir waren in Österreich sehr fortgeschritten in der Diskussion, auch intellektuell da einigermaßen gefasst, bereits vor 5 Jahren. Es gab auch politisches Momentum. Es ist die Einführung einer Behaltefrist auch ins Regierungsprogramm gekommen, der jetzt ablaufenden Legislaturperiode, also der Steuerbefreiung von der Kapitalertragssteuer, wenn man denn seine Aktienanlagen eine bestimmte Zeit lang hält. Das ist leider in der aktuellen Legislatur nicht zur Umsetzung gekommen. Und das ist dringend nachzuholen. Da muss die neue Regierung sich drum kümmern. Denn es ist wirklich an der Zeit. Die Pensionssysteme stehen vor Riesenherausforderungen. Die umlagefinanzierten Systeme werden so in dieser Form nicht weitergeführt werden können, weil sie zunehmend schuldenfinanziert werden müssen. Und alle Berechnungen auch zeigen, dass die Tragfähigkeit da an ihre Grenzen kommt.
Also warum das nicht gelöst ist, das ist das große Mysterium, das große Rätsel, hatten Sie es genannt. Gibt es Länder in Europa oder außerhalb Europas, die dieses Rätsel gelöst haben?
Oh ja, oh ja. Müsste sich ein Kulturwissenschaftler mal darum kümmern, warum das vornehmlich im skandinavischen Raum der Fall ist. Ja? Also wir haben eine wunderbare Regelung in Schweden, ja, wo man eine teilweise, und ich kann immer nur betonen, teilweise Kapitalmarktorientierung der ersten Säule haben, ja, weil man da darauf achtet, dass aus den Umlagebeiträgen auch Teile am Kapitalmarkt allokiert werden. Wir haben gute Beispiele aus Dänemark, aus den Niederlanden. Wir haben ein hervorragendes betriebliches Pensionssystem aus der Schweiz. Wir haben ein Staatsfondssystem in Norwegen. Um das nochmal in aller Dramatik auch in Zahlen zu fassen. Wissen Sie, ich kann jetzt für Österreich sprechen, da kenne ich die Zahlen ziemlich genau. Als Manager ist man ja gewöhnt, in Aufwand und Ertrag zu denken. Und wenn man so mal ans Pensionssystem rangeht, dann verhält es sich in Österreich so, dass wir etwas mehr als 14% unserer Gesamtwirtschaftsleistung fürs Pensionssystem aufwenden. Das ist bereits im europäischen Vergleich sehr viel. Der europäische Durchschnitt liegt bei Aufwendungen um die 11% von der Jahreswirtschaftsleistung. Und dann gibt es Länder wie Dänemark und Niederlande, die wenden so 6-8% ihrer Jahreswirtschaftsleistung fürs Pensionssystem auf. Wir wenden also die höchsten Anteile unseres Nationaleinkommens für die Pension auf, haben aber geringere Ersatzquoten teilweise als Dänemark und die Niederlande. Also nicht nur, dass die nur die Hälfte dessen aufwenden, was wir tun, sie zahlen auch noch mehr daraus. Und warum? Weil sie vor 20, 30 Jahren die richtigen politischen Weichenstellungen getroffen haben, nämlich eine teilweise Orientierung der Umlagesysteme am Kapitalmarkt vollzogen haben. Interessanterweise übrigens auch im Fall von Schweden sämtlichst sozialdemokratische Regierungen, die diese Weichenstellung vor 20 Jahren so getroffen haben und die sich jetzt dramatisch auszahlt für diese Pensionssysteme. Es ist wirklich Zeit zu handeln.
Es ist Zeit zu handeln. Was heißt das jetzt für die Anlegerinnen? Was heißt das für die Anleger? Und was heißt das auch für die Wiener Börse? Wann ist der Weltinvestmenttag, vielleicht auf Einladung der Wiener Börse?
Also ich glaube, für die Anlegerinnen und Anleger bedeutet das zweierlei. Erstens im ganz konkreten eigenen individuellen Handeln, das wirklich umzusetzen. Diese Erkenntnis, langfristige Eigenkapitalrenditen sind doppelt so hoch wie alles andere. Also ich richte mir wirklich lebenslang begleitend einen Aktiensparplan ein, der in einen kostengünstigen ETF im besten Fall investiert. 100, 200, 300 Euro Beträge, entweder monatlich, quartalsweise, halbjährlich, wie auch immer. Man muss es allerdings dann lebensbegleitend durchhalten und dann stehen da Hunderttausende von Euro am Ende dieses lebenslangen begleitenden Weltinvestierens. Jetzt habe ich fast den gleichen Fehler wieder gemacht. Ja. Und auf der politischen Ebene heißt das, dass man diese Fragen seinen zuständigen Abgeordneten wirklich in aller Schärfe auch stellen sollte. Ja, was tut ihr? Was ist euer Plan? Welches Konzept habt ihr hier in der Pensionssicherung? Und dann vielleicht auch einfach mal eine einfache Frage stellen. Den lokalen Abgeordneten mal fragen. Schauen Sie mal, Norwegen hat da diesen Staatsfonds. Wissen Sie eigentlich, dass weniger als die Hälfte des heutigen Wertes des norwegischen Staatsfonds aus Einzahlungen bestehen? Und der Rest besteht übrigens aus Renditen, die aus aller Welt nach Norwegen fließen. Und wäre es nicht Zeit für ein hochindustrialisiertes, sehr wohlhabendes Österreich, lieber Politiker, das auch den Österreicherinnen und Österreichern zugänglich zu machen? Was tut ihr da an dieser Stelle? Also ich will darauf hinaus, wir müssen mit dieser wesentlichen Frage, die eine unmittelbare Wohlstandsfrage ist, auch eine wichtige Verteilungsfrage, ja, auch eine Partizipationsfrage in modernen Gesellschaften, wir müssen die politische Sphäre da mehr in Verantwortung nehmen Das beginnt vielleicht mit dem Stellen richtiger Fragen.
Christoph Burstein, Chef der Wiener Börse, zum Thema nicht sparen, sondern investieren. Die Aktie schlägt alle anderen Anlageklassen um mindestens das Doppelte. Unser Interview anlässlich des Weltspartages, der in diesem Jahr zum 100. Mal begangen wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist eigentlich der Weltinvestmenttag nicht nur an der Wiener Börse, aber auch dort jeden Tag.
So ist es. Das ist ein schönes Schlusswort. Genau. Und auch noch, man kann das schön jetzt mit der Aufforderung nochmal verbinden. Wartet's nicht auf den richtigen Ein- und Ausstiegspunkt. Wenn ihr nämlich lebenslang begleitend Aktien spart, ist jeder Zeitpunkt der richtige. Deswegen ins Tun kommen, loslegen, jetzt.
Danke fürs Interview, alles Gute.
Ich danke.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.